Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Ich wuchs in einer christlichen Familie auf und dann habe ich gelernt, zum Beten faltet man die Hände. Und ich glaube, mancher hat es von euch vielleicht auch so gelernt. Und dann gab es so ein paar besonders fromme Menschen, die haben gesagt, und man schließt auch noch die Augen. Könnte natürlich manchmal auch fatal sein, gerade je nach körperlicher Fitness. Und dann habe ich gelernt, und wenn man betet, dann gehört dazu, dass man dankt, dass man bittet, Fürbitte, Anbetung und manchmal auch Buße tut. Und dann gab es Gebetsversammlungen, in denen das genau so aufgeteilt war. Also jetzt, wir fangen an und tun alle Buße. Das war am schwächsten. Also da haben wenig gebetet. Also da war keiner, der dann gesagt hat, lieber Gott, ich habe gestern meinen Nachbarn belogen oder ich habe mir ein Porno reingezogen oder so. Also da, das war eher so allgemein. Ja, wir haben so irgendwie gesündigt und vergib uns halt. Anbetung war schon ein bisschen besser. Aber man hat gemerkt, die Leute waren nicht aus charismatischen Gemeinden geprägt. Da wäre wahrscheinlich dann der Punk abgegangen. Das war dann eher so dezent Anbetung. Ja, also Gott, du bist groß. Und dann hat man gemerkt, bei dieser Anbetung kommt man immer schneller zu dem, was Gott tut, also weniger, was er ist. Und da lief es dann schon richtig gut. Man hat ja genug Grund zum Danken. Und ich sage euch, am besten lief's, wenn es ums Bitten ging. Also da war unendlich Stoff vorhanden. So habe ich beten gelernt. Und das ist ja alles Beten, das sind Facetten vom Beten. Aber das sind wirklich auch nur Facetten. Beten ist viel, viel breiter, viel größer. Und es hat viel mehr, was uns damit geschenkt ist. Ich möchte es wie mit einem Diamant vergleichen. So ganz viele Dinge, je nachdem, wie man es betrachtet, leuchten da auf. Eine Facette habe ich vor 2 Jahren in dieser Kapelle erlebt. Passau, man wird nicht vermuten, dass das sofort eine katholische Kapelle ist. Man merkt es nur, weil hier vorne das Tabernakel ist mit der Hostie. Und wir hatten dort eine Begegnung mit Verantwortlichen aus katholischer Kirche und dann waren wir eingeladen zu einer eucharistischen Abendandacht. Darf ich mal fragen, Hände hoch, wer hat die schon mal erlebt? Dann wisst ihr so etwa, was dann passiert, ja? Also ich so als völlig nicht katholisch Geprägter ging dorthin und hat's geheißen, die Andacht besteht im Schweigen. Nix für Bitte, Buße, Dank, ja? Und dann kam einer der Mitarbeiter in seinen ganzen kirchlichen Gewänder, unheimlich schön, und hat dann die Hostie aus dem Tabernakel geholt, aus der Kasten, hat sie vor uns hingestellt und dann ist was passiert, was mich erstmal etwas befremdet hat. Dann hat er sich einfach auf den Boden gelegt vor diese Hostie. Komplett. Und dann saßen wir alle dort und haben geschwiegen. Fällt mir eigentlich immer schwer. Aber wisst ihr, was das Beste war? Einer der Verantwortlichen hat vorher gesagt, weißt du, in dieser Hostie ist für uns Jesus gegenwärtig. Und das lassen wir auf uns wirken. Jesus ist hier gegenwärtig, ganz real und er berührt uns. Und wir sind in seiner Gegenwart. Und dann gab es am Schluss noch 1-2 Lieder. Und Schluss war es. Wir wurden noch gesegnet. Und ich sage euch, diese Abendandacht hat mich irgendwo innerlich berührt. Weil ich auf einmal etwas von dieser Gegenwart Gottes fassen konnte. Von mir erleben konnte, er ist ja wirklich da. Ob das jetzt dieser theologische Streit in der Hostie leibhaftig oder sonst was, ja, pfeif drauf. Wir singen ja auch Gottes gegenwärtig. Und das dann auf einmal so zu erleben. Und wisst ihr, und das ist im letzten Gebet. Und so haben wir es ja letztes Mal definiert in der Frage, was ist Gebet? Gebet ist nicht Worte machen, einen Wunschzettel oder eine Bestellung aufzugeben, sondern Gebet ist im Innersten Begegnung mit Gott, die immer Auswirkungen und Einfluss hat. Ja, so wie jemand in dieses Licht hineingeht und dann auf einmal merkt, diese Begegnung, die hat Auswirkungen. Nicht immer so, wie ich es wünsche, aber immer, weil ich dem lebendigen Gott begegne und nicht irgendwo nur einer passiven Gestalt, einer Idee. Und wir haben hier vorhin gehört, Sebastian, wie du das so erzählt hast. Ja, das macht was mit dem Leben, diesem Gott zu begegnen. Und genau das ist Gebet. Diese Begegnung mit dem lebendigen Gott, die immer Auswirkung und Einfluss hat. Und diese Begegnung mit Gott hat ganz unterschiedliche Inhalte und auch ganz unterschiedliche Formen. Und es gibt einen großen norwegischen Theologen, Ole Hallesby, der ein sehr bemerkenswertes Buch über das Beten geschrieben hat. Und ich werde ihn heute noch ein, zwei, dreimal zitieren. Und er hat dann geschrieben, da das Gebet ein Ausdruck des persönlichen Lebens mit dem persönlichen Gott ist, nimmt es Form und Farbe des betreffenden Menschen an. Also er sagt, was ist Gebet? Ich als Person begegne ganz persönlich Gott. Und das ist geprägt von dem, wer ich bin. Man kann das ja mal so ein bisschen festmachen. Kennt ihr so Leute, die so wahnsinnig temperamentvoll sind, wo man den Eindruck hat, die stecken die ganze Nacht an der Steckdose, damit sie am nächsten Tag ihre Energie loswerden können? Wenn ihr solche Leute habt, glaubt ihr, dass die gerne so ganz stillschweigend sitzen und beten? Da muss sich doch was bewegen, oder? Und dann gibt es genau das Gegenteil. Leute, wo man den Eindruck hat, die wachen nie auf. Und könnt ihr euch vorstellen, dass die dann sagen, ja, jetzt machen wir richtig Gebetszeit und jetzt so richtig ab. Ja, und das ist, was Ole Hallesby hier sagt. Man kann es auch von Lebenssituationen nehmen. Jemand, der gerade sein Kind verloren hat, wird anders beten, als derjenige, der gerade eine Riesenbewahrung erlebt hat. Und da haben wir diese unterschiedlichen Formen, die Gott uns anvertraut, um ihm zu begegnen. Und ich möchte euch heute einladen, dass wir etwas entdecken von dieser Vielfalt von Gebet, um auch Lust zu machen. Vielleicht auch mal auszubrechen aus dieser Gewohnheit. Sich auf Neues einzulassen. Nicht um einfach ein bisschen mehr Aktion zu haben, sondern diese Begegnung mit Gott zu erleben, die immer Auswirkung hat. Und deshalb heute einige ganz praktische Dinge. Und exemplarisch lese ich euch diesen Vers, den Paulus an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat, wo er schon etwas von dieser Vielfalt andeutet. Da sagt er, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen. Da fängt es an. Ja, also er sagt nicht, in manchen könnt ihr beten, sondern eigentlich in allen Dingen. Ich bin genervt und will den Kollegen nicht begegnen. Ich habe meine Sorgen. Ich suche den Parkplatz oder eine Frau. Ich habe Fragen an das Leben. Ich habe stressige Kinder und nervende Eltern. Ja, in allen Dingen, was Paulus hier sagt. Ja, und dann heißt es, ja, lasst eure Bitten in Gebet mit Flehen und Danksagung vor Kund werden. Merkt ihr, da ist schon so ein bisschen Diamant, was er hier hat. Und ich würde mit euch gerne jetzt mal so einige Gebetshaltungen anschauen. Habt ihr noch den Clip vorhin vor Augen? Sam hat ihn wieder genial erstellt. Also ich finde ihn schön. Vielleicht sagt manch einer, naja, so ist schon befremdend. Ja, da waren tatsächlich Gebetsformen. Da geht die Frau in die Berge und staunt und sagt, ich staune ein Gebet. Und der Schüler, der betet, vielleicht, lieber Gott, mach, dass Lissabon die Hauptstadt von Frankreich ist. Und der andere, der Sorgen hat, wisst ihr, und da kommen so diese Formen hervor. Und ich möchte euch einfach jetzt mal so ein paar Formen vorstellen, Haltungen des Gebets. Welche Haltung, Formen des Gebets kennt ihr? Einfach mal so ganz kurz zwischenrufen. Okay, ist gut, dass ich euch welche sage. Ja. Bitte? Vorn übergebeugt. Das ist extrem demütig, ja so. Ja. Wenn du noch die Augen geschlossen hast, dann, ja. Knien, ja.
Stehen, Hände heben,
jawohl, auch, ja. Ist ja manche schon befremdet, ja. Wisst ihr, ich fange mal an mit Haltungen, die Domitius beschrieben hat. Er hat die Dominikaner gegründet. Er war einer, der sehr viel gebetet hat. Und er sagt, wenn ich Gott begegne, dann verneige ich mich vor ihm. Weil ich dadurch Ehrfurcht ausdrücke und sage, du bist für mich nicht so der Kumpel von nebenan, sondern du bist dieser große Gott. Oder sich auf die Erde zu legen, wie mein Freund damals in Passau. David hat sich so vor Gott auf die Erde gelegt. Daniel hat gebetet, Gott, wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern wir liegen mit unserem Gebet vor dir. Auf der Erde liegen. Ausdruck von Unterordnung, wir haben nichts zu fordern. Das Liegen kann auch ganz tiefer Ausdruck von Vertrauen sein. Wenn du abends im Bett liegst, ich liege und schlafe ganz in Frieden, du Herr hältst mich. Zu beten, Herr, du hast den ganzen Kosmos in der Hand, dann hast du auch meine kleine Welt in der Hand und deshalb gute Nacht. Ausdruck von Vertrauen, vor Gott zu stehen wie Abraham, der vor Gott gestanden ist und mit ihm geredet hat, gerungen hat um diese Städte Sodom und Gomorra. Oder zu knien, wie Paulus das oft beschrieben hat, ich knie vor Gott nieder und bete zu ihm. Und dann kommt sein Gebet, was er formuliert. Oder im Alten Testament Salomo, der auf Knien Gott angefleht hat, gegenwärtig zu sein. Oder noch ganz andere Dinge. Oder Hände falten. Hände falten als Ausdruck, dass erstmal ich werde ruhig. Und wisst ihr, woher der Brauch des Händefaltens kommt? Warum falten Christen die Hände? Das hat einen ganz heidnischen Hintergrund oder einen machtpolitischen Hintergrund. Wenn jemand zu einem König ging, dann hat er die Hände gefaltet und hat sie vor der Brust getragen, weil solange er die Hände gefaltet hat, ist er nicht so schnell zum Schwert gekommen. Und damit war das Zeichen von Friedfertigkeit und von Passivität. Ja, manchmal sage ich auch, ich gebe die Dinge aus der Hand. Oder Hände ausstrecken. Mancher, der streckt sie aus und sagt, hey, füll meine Hände. Ich bitte dich, bitte. Mancher sagt, auch wenn Segen gesprochen wird, dann möchte ich so empfangen sein. Oder die Hände erheben. Ja, so als Ausdruck von Gott groß machen. Und bitte alle, die die Hände erheben, nicht so wie vor dunkler Zeit in Deutschland, haben sie auch die Hände erhoben. Da gibt es manchmal schreckliche Bilder aus Gottesdiensten, wo man denkt, na, passt auf. Aber dieses Gott, ich mach dich groß. Ja, du bist der Höchste, auszudrücken. Oder gehen, pilgern, haben wir gerade von dir gehört. Ja, wirklich mit Gott unterwegs zu sein und beten. Ja, manche machen Gebetsspaziergänge. Oder hier in München, könnt ihr euch noch erinnern, hatten wir mal die Gebetstram. Straßenbahn gemietet, eine Woche lang abends durch die Innenstadt gefahren. Und was man halt gesehen hat, hat man dafür gebetet. Wenn ein Rettungswagen vorbeigekommen ist, ich glaube, für diejenigen, die da drin waren, wurde noch nie so viel gebetet wie an diesem Moment. Und wenn du bei Maximilian Neum vorbeigekommen bist, hast du für die Politik, ja, auf einmal zu sagen, ich gehe und ich bewege mich mit Jesus und bete. Oder singen und Musik. Und wisst ihr, wenn ihr persönliche Gebetszeit habt, dann ist egal, ob ihr singen könnt oder nicht. An der Stelle ist Gott kein Kapellmeister und auch kein Chorleiter, sondern der freut sich über, dass man ihn dadurch anbetet, lobt. Oder manchmal sagt, wie Johann Sebastian Bach, der so schön über seine Lieder geschrieben hat, über seine Stücke geschrieben hat, SDG, Soli Deo Gloria. Ja, Jesus, das, was ich jetzt hier spiele, soll dich ehren. Das war ein gespieltes Gebet. Manche tanzen auch. David, als er die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hat, heißt es, und er tanzte vor dem Herrn und lobte ihn. Ich weiß nicht, ob ihr Tänzer seid. Ja, warum sage ich euch das? Das soll einfach zeigen, es gibt so viele Ausdrucksweisen von Gebet. Und wie hat Ole Hallesby gesagt? Es ist Ausdruck von einem persönlichen Menschen, mit seiner persönlichen Situation, der dem persönlichen Gott begegnet. Und diese Begegnung soll davon geprägt sein, wie meine Lebenssituation ist. Und wenn ich singen will, dann sollst du singen. Und wenn du auf die Knie gehen willst, weil du sagst, ich kann nicht mehr, ich kann nur noch beten, bitten, dann geh auf die Knie. Auszudrücken, was hier von Gott uns an Gebet anvertraut ist. Und ich glaube, die Form hilft manchmal, den Inhalt besser zu verstehen oder manchmal auch besser, Jesus zu begegnen. Und in Klammer, beim gemeinsamen Gebet, da gilt natürlich immer wie beim Straßenverkehr, Rücksicht auf den anderen. Wenn einer sagt, ich brauche jetzt hier für mich so diese normale Ruhe und vor ihm springt einer wie so ein aufgezogener Duracell-Hase, dann kann es durchaus dem einen, der springt, gut tun und den anderen nicht. Im gemeinsamen Gebet oft noch mal mehr auch, wie wollen wir es gemeinsam, aber persönlich, diese unterschiedlichen Formen. Und dann gibt es so ganz unterschiedliche Inhalte und auf die will ich euch genauso noch mal mitnehmen. Und auch da nicht nur so zu lesen, das eine und das andere ist jetzt richtig. Das, was wir als meistens in der Bibel genannt haben, das ist Bitte und Fürbitte. Es ist interessant, dass das am allermeisten in der Bibel genannt wird. Und wir sogar aufgefordert werden, so zu beten, Gott ganz konkret zu bitten. Wie hat Jesus gesagt? Bittet, so wird euch gegeben. Ja, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch aufgetan. Ja, oder wie Paulus das geschrieben hat, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Es ist nichts zu groß, um Gott darum zu bitten und nichts zu klein. Und es ist nichts zu banal. Und es ist auch nichts zu falsch, um zu beten. Ich muss nicht Angst haben, was passiert, wenn da jetzt jemand falsch betet. Vor ein paar Tagen habe ich mit einer Bekannten gesprochen. Sie ist überzeugt Singlefrau, Theologin. Und da sagt sie, da war sie bei einer Gemeinde, hat da eine Veranstaltung vorbereiten wollen. Und da war eine sehr emotionale Frau auf der anderen Seite. Und die hat gesagt, was, in deinem Alter bist du noch Single? Ich werde für dich beten, dass du einen Mann bekommst. Da kam die und sagte, ich will doch gar keinen. Musst du jetzt Angst haben, dass das Gebet erhört wird? Wisst ihr, Paulus, er schreibt in Römerbrief, wir wissen oft nicht, wie wir beten sollen. Gott selber, er vertritt uns, er sortiert schon. Und wie oft beten wir dummes Zeug, oder? Im Nachhinein. Ruth Graham hat es mal so schön formuliert, ich danke Gott, dass er viele Gebete nicht erhört hat, sonst wäre ich mit so vielen falschen Männern verheiratet gewesen. Wisst ihr, ich glaube, dass wir da ganz, ganz kindlich beten dürfen. Ja, und Jesus lädt uns ein. Und auch die Frage, warum sollen wir denn bitten, wenn Gott doch sowieso alles weiß? Warum sollen wir denn bitten, wenn sowieso alles von ihm bekannt ist? Antwort, weil Gott sich mit uns verbunden hat. Und nicht so dieser Automat ist, der sagt, ich sorge schon dafür, dass alles läuft, braucht sich nicht um mich kümmern. Sondern sagen, in dieser Begegnung mit ihm, seinen Einfluss auszusetzen, öffne ich Raum, wo er handeln kann. Und Jakobus stellt die Frage und sagt, kann es sein, dass ihr manches nicht habt, weil ihr nicht bittet? Kann es sein, dass euch Gott manches nicht schenkt, weil ihr von ihm manches nicht erbeten habt? Spannender Gedanke. Nicht zu bitten, um Gott zu informieren, sondern einen Raum zu öffnen, in dem er mich beschenken kann. Das Zweite ist der Dank, was ja eigentlich die normale Folge des Bittens ist. Und bei uns, als wir so laufende Meter waren, war ein Standardsatz immer, wie sagt man? Und was man am liebsten manchmal gesagt hat, mehr. Bekommst ein bisschen Schokolade, wie sagt man? Mehr. Ja, das wäre auf dem Herzen, aber nee, wir haben es ja gelernt. Danke. Ist ja, danke, einfach so ganz bewusst, das an Gott zu sagen, sei dankbar in allen Dingen. Und wie oft kommt das? Und es gibt eine eindrückliche Begebenheit, wo Jesus sagt, er will diesen Dank sehr bewusst. Da hat er 10 Männer geheilt. Und dann wird berichtet, dass einer nur zurückkommt und ihn dankt. Und Jesus sagt, wo sind denn die anderen 9? Ist es denen nicht wert, Danke zu sagen? Ist es einfach so selbstverständlich, er hat geliefert, ist gut? Einfach zu sagen, mal zu danken. Nächsten Sonntag feiern wir Erntedankfest. Da werden wir hier eine schöne Menti-Umfrage machen, wofür man Gott danken kann. Ja, und ich glaube, wenn man da mal anfängt, sich bewusst zu werden, dann entdecken wir etwas von dieser Größe und Fürsorge Gottes, aber das stärkt auch das Vertrauen auf ihn. Wenn ich so viel Grund zum Danken habe, habe ich immer wieder auch dieses Vertrauen, dass er weiter danken wird. Oder die Anbetung. Die Anbetung, die jetzt nicht das, was Gott tut und gibt, in den Mittelpunkt rückt, sondern ihn in seinem Wesen. Und nicht zu sagen, ist toll, dass du für mich sorgst, ist toll, dass das alles läuft, sondern ihn in seiner Einzigartigkeit zu bestaunen. Und Mose, der auf dem Berg war, als Gott sich offenbart hat, Herr, Herr, Gott barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Güte und Treue, ja, und dann so dieses Wesen Gottes beschreibt. Oder wie Psalm 103 Vers beginnt, lobe den Herrn, meine Seele, was in mir seinen heiligen Namen, der Name ist immer das Wesen. Wir sagen, ich will ihn anbeten, vor Augen bekommen, was er für ein einzigartiger Gott ist. Und ich weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist, diese Anbetung ist die einzige Form von Gebet, die es im Himmel noch gibt. Im Himmel gibt es keine Buße mehr. Im Himmel gibt es auch keine Bitte mehr. Dank, im Himmel ist Anbetung. Offenbarung 5 wird von Johannes, der so beschrieben, der einen Blick in die Ewigkeit werfen darf. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hört ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und damit ist Jesus gemeint. Jesus sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und diese Anbetung durchzieht die ganze Offenbarung. Und wer heute schon für den Himmel üben will, der kann in dieser Anbetung üben. Und auch diese Form ist sehr, sehr vielfältig in der Anbetung. Und dann gehört natürlich auch Buße oder Bitte um Vergebung dazu. Ich glaube, Jakobus hat recht, wenn er sagt, wir fehlen immer wieder. Und Jesus, der uns gelehrt hat, vergib uns unsere Schuld, wie wir auch den anderen vergeben. Diese erneuernde Kraft der Beziehung zu Gott. Immer wieder Dinge, die im Leben falsch gelaufen sind, aus dem Weg zu räumen. Und so wissen, ich darf neu anfangen, weil Gott mir vergibt. Das kann unheimlich entlastend sein. Und dann gehört auch dazu die Klage. Die Klage, die angesichts schwerer Erfahrungen einen Weg weisen in die Gegenwart Gottes. Wir können so viel von Hiob lernen. Was hat der geklagt? Und wisst ihr, wenn ich das Buch Hiob lese, dann merke ich, Gott ist extrem stabil. Das, was der von Hiob anhört, das würde ich mir von ihm nicht anhören. Glaubt ihr das? Und als Gott dann am Ende noch sagt, Hiob hat recht geredet, dann denke ich, boah, warum? Weil er sich in die Gegenwart Gottes hineingeklagt hat. Da lesen wir bei Samuel, mit lauter Stimme weinte Hannah und betete zu dem Herrn, ja, vor Gott, die Tränen, die zum Gebet werden. Oder Psalm 13, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Ich habe den Eindruck, beim Klagen können wir noch viel lernen. Da werden wir wahrscheinlich auch ein eigenes Thema noch dazu machen. Weil das jüdische Volk hat eine Klagemauer, ein Ort, wo sie klagen können. Und ein Rabbiner hat mir mal dort gesagt, weißt du, das ist unser heiligster Ort. Und dann sagt er in dem Nachsatz, der heiligste Ort ist dort, wo geklagt wird. Hat sich bei mir ganz tief eingeprägt, weil ich dort vielleicht Gott am ehrlichsten, am nächsten nahe komme. Und dann die Stille, einfach zu schweigen vor Gott. Manchmal fehlen einem die Worte und ich weiß nicht, wie ich beten soll. Was ist richtig? Manchmal sind das Leben so schwer oder die Erfahrungen so bedrückend, dass man den Eindruck hat, alle Worte sind jetzt banal. Und dann vor Gott schweigen zu dürfen und wissen, mein Schweigen ist dein Gebet. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Oder von Hannah, die man nicht mehr hört, sondern sie weint. Und es ist das Gebet in die Gegenwart Gottes oder wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Ist ja manchmal so schön, einfach auch nur schweigen zu können, um manchmal einfach die Gegenwart Gottes zu genießen. Ole Hannes Beer schreibt in seinem Buch, es ist schön, Gott einfach zu sagen, ich habe dir nichts mehr zu sagen, aber ich möchte gern noch still bei dir sitzen und deine Nähe spüren. Ist doch schön, ne? Einfach in deiner Nähe sein, berühr mich, Herr. Ja? Und dann als letztes noch das Gespräch. Das Gespräch, wo ich ihm einfach erzähle, was habe ich alles erlebt. Die Apostel, die zurückkommen und sagen, Jesus, boah, wir sind voll, wir platzen gleich, wir haben so viel erlebt, muss ich dir alles erzählen? Jesus hätte ja sagen können, ach komm, weiß ich doch alles. Aber nein, damit gehen sie in die Gegenwart Gottes, setzen sich ihm aus gegen Zugriff auf ihr Erleben. Und wisst ihr, und dieses Gespräch, frei von der Leber, das hat keine Form, das hat keinen Aufbau. Ja, wenn ich mit meiner Frau spreche, dann hat es auch nicht diese Form, dass ich sage, also als erstes freundliches Wort. Dann irgendwo nochmals Interesse zeigen, dann vielleicht formulieren, was ist mein Antrag und dann kann ich erzählen, was ich in 3 Punkten ihr sagen will. Ja, also wenn ich so mit ihr reden muss, dann habe ich ein dickes Problem. Weißt du, wenn ich bete, dann muss ich nicht erst sagen, jetzt muss ich dir erst und so Interesse und dann, ja, sondern einfach frei weg von der Leber. Sagen, Herr, ich habe das erlebt, das ist da. Ich möchte das einfach alles erzählen. Gebet. Vielleicht können wir jetzt noch einige Dinge nennen. Warum mache ich das jetzt? Ich möchte euch diesen Diamant etwas vorgestellt haben. So viel mehr Möglichkeiten und das Ganze eben Ausdruck des persönlichen Lebens mit dem persönlichen Gott, was immer die Form und Farbe des Lebens annimmt. Und vielleicht hast du jetzt so den Eindruck, vielleicht soll ich mal das ein oder andere ausprobieren. Mach's, wenn keiner zu Hause ist, wenn du tanzen willst vor Gott, wenn du singen willst. Du musst keinen Menschen im Blick haben, sondern lass einfach dein Herz mit Gott sprechen und geh in seine Gegenwart hinein und setz dich seinem Einfluss aus und es wird immer Folgen haben, immer. Und dann zu wissen, dieses Gebet ist etwas, was er anvertraut hat und was ich so ganz, ganz ehrlich zu ihm bringen darf. Vielleicht habt ihr jetzt so Lust, dass ihr sagt, Mensch, dieses Geschenk möchte ich irgendwo für mich doch nochmal neu entdecken. Und dann gespannt, was es bewirkt, welchen Einfluss es auf mich hat. Ein Schmankerl zum Schluss. Kennt ihr das Gebet der Töpfe und Pfannen? Ich habe es bis vor einiger Zeit auch nicht gekannt, bis mich jemand draufgebracht hat. Teresa von Avila, sie hat den Karmeliterinnenorden gegründet. Und sie hat ein Gebet aufgeschrieben der Töpfe und Pfannen. Ein ganz alltägliches Gebet. Herr der Töpfe und Pfannen, ich habe keine Zeit, eine Heilige zu sein und dir zum Wohlgefallen in der Nacht zu wachen. Auch kann ich nicht meditieren in der Morgendämmerung und im stürmischen Horizont. Mach mich zu einer Heiligen, indem ich Mahlzeiten zubereite und Teller wasche. Nimm an meine rauen Hände, weil sie für dich rau geworden sind. Kannst du meine Spüllappen als einen Geigenbogen gelten lassen, der himmlische Harmonie hervorbringt auf einer Pfanne, die so schwer zu reinigen ist und so abscheulich ist? Hörst du, lieber Herr, die Musik, die ich meine? Die Stunde des Gebets ist vorbei, bis ich mein Geschirr vom Abendessen gespült habe, und dann bin ich sehr müde. Wenn mein Herz noch am Morgen bei der Arbeit gesungen hat, ist es am Abend schon längst vor mir zu Bett gegangen. Schenk mir, Herr, dein unermüdliches Herz, dass es in mir arbeite statt des meinen. Mein Morgengebet habe ich in der Nacht gesprochen zur Ehre deines Namens. Ich habe es im Voraus gebetet für die Arbeit des morgigen Tages, die genau dieselbe sein wird wie heute. Herr der Töpfe und Pfannen, bitte darf ich dir anstatt gewonnener Seelen die Ermüdung anbieten, die mich ankommt beim Anblick von Kaffeesatz und angebrannten Gemüsepfannen. Erinnere mich an alles, was ich leicht vergesse, nicht nur um Treppen zu sparen, sondern dass mein vollendet gedeckter Tisch ein Gebet werde. Ob ich Martha-Hände habe, obwohl ich gleich Martha-Hände habe, habe ich doch ein Maria-Gemüt und wenn ich die schwarzen Schuhe putze, versuche ich, Herr, deine Sandalen zu finden. Ich denke daran, wie du auf Erden gewandelt bist, wenn ich den Boden schrubbe. Herr, nimm meine Betrachtung an, weil ich keine Zeit habe für mehr. Herr, mach dein Aschenbrödel zu einer himmlischen Prinzessin, erwärme die ganze Küche mit deiner Liebe und erleuchte sie mit deinem Frieden. Vergib mir, dass ich mich absorge und hilf mir, dass mein Murren aufhört. Amen. Schönes Alltagsgebet, oder? Einfach, Herr, ich bete mit allem, was ich tue. Und jetzt begegne mir darin, weil ich mich dir aussetze. Gebet, vielfältiger als du denkst. Wir hören jetzt ein kurzes Musikstück. Und vielleicht ist das so dieser Moment, wo du für dich nochmal so sagen kannst, Mensch, was nehme ich jetzt für heute mit? Was möchte ich mir so nochmals bewahren? Was möchte ich vielleicht auch nochmals weiterdenken? Oder welchen Impuls möchte ich mal so ganz Praxis in meine Gebetspraxis umsetzen?